Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Fragt man Fans des College Footballs, welches die besten Spiele aller Zeiten gewesen sind, werden wohl einige sagen, der Rose Bowl 2006 zwischen USC und Texas. Andere werden auf den Fiesta Bowl 2007 hinweisen, als Boise State gegen Oklahoma in Overtime gewann. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an das Game of the Century im November 1971 zwischen Oklahoma und Nebraska. Allen Spielen bleibt, dass sie den Zuschauern nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Für einige ist es vielleicht das Spiel ihres Lebens. Und eben zu einer neuen Folge von Das Spiel meines Lebens möchte ich euch heute wieder begrüßen. College Football ist heute das Thema. Am 19. September 2015 schafften die Ole Miss Rebels Historisches. Sie siegten in Alabama zum ersten Mal seit 1988. Einer, der sich das Spiel damals im Fernsehen angeschaut hat, ist mein heutiger Gast Markus. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, du bist College-Football-Fan, darüber sprechen wir gleich, aber du bist auch Moderator eines Podcasts hier bei meinsportpodcast.de, nämlich Attack Mode, Formel-E-Podcast ist das. Wie kam es zum Attack Mode und ihr habt den Podcast in der genau falschen Zeit gegründet?
Ja, genau, also das war mal schlechtestes Timing, 2 Rennen haben wir noch geschafft, aber dann war hat Corona auch das erstmal unterbrochen. Genau, ich bin da Co-Moderator, ich mache das mit einem Freund zusammen, den ich seit Schultagen kenne und ja, wir sind immer Motorsportfans gewesen, fahren auch regelmäßig zu Rennen quer durch Deutschland und ja, haben dann immer gesucht, so okay, was gibt's? Starting Grid ist ja schon gut belegt mit der Formel 1 und ja, dann haben wir überlegt, machen wir DTM, hat man jetzt im Nachhinein gesehen, auch ein guter Entscheidung, dass wir es nicht gemacht haben und haben überlegt, ja, WEC oder so, ist irgendwie alles zusammen und dachten dann irgendwie, naja, Formel E ist jetzt das, wo ein bisschen mehr Popularität kommt, auch dadurch, dass jetzt die deutschen Werke da alle eingestiegen sind, während die Formel 1 ja eher Werke verliert. Und dann haben wir uns überlegt, wäre das eigentlich eine ganz gute Idee. Nur blöderweise dann halt nach dem dritten Rennen war jetzt erstmal Pause und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen.
Aber Formel E ist schon ein Thema, was dich dann auch vorher schon interessiert hat und du bist nicht drauf gekommen, weil du gesagt hast, ich möchte jetzt einen Podcast machen, das andere ist schon belegt.
Ja, sagen wir mal, ich gucke alles, was irgendwie mit Motorsport zu tun hat, so ziemlich.
Ja.
Und deswegen habe ich auch seit Anfang an Formel E geguckt. Also von daher am Anfang ein bisschen skeptisch, aber man muss sich auch mal neuen Dingen erschließen.
Ja.
Und es macht halt auch sehr vieles, was Neues im Motorsport, was man da sich mal angucken kann, wie das vielleicht auch auf andere Rennserien wirken kann. Ne? Und viele Bekannte aus der Formel 1 sind dort auch, also von daher...
Aber
ist das schon was mich interessiert.
Aber du hast mit der Formel 1 begonnen und vielleicht dann auch über Michael Schumacher, oder?
Ja, logisch, genau. Ich bin 1986 geboren, von daher ganz klassisch als Kind mit der Family hat man sonntags bei Familienfeiern in der Garage die Rennen geguckt.
Ja.
Ganz klassischer Michael Schumacher-Fan, der ranzige Michael Schumacher-Kappe aus 90ern liegt bei mir auch noch rum, also alles da.
Ja, und diese Begeisterung hat sich ausgeweitet dann auch auf die anderen Serien oder war immer die Formel 1 eigentlich so im Vordergrund?
Ja, Formel 1 ganz klar im Vordergrund, ne? Es ist halt einfach auch am präsentesten. In den 90ern war nicht viel mehr, was man gucken konnte im Fernsehen. Gut, Le Mans ab und an, DTM und halt Formel 1.
Ja.
Aber Formel 1, das ist halt, was mich am längsten beschäftigt.
Und dann
kam alles andere so sukzessive dazu.
Und die Motorsportleidenschaft ist nicht in den letzten 10, 15 Jahren, weil ja auch Formel 1 so ein bisschen dann auch in die negativen Schlagzeilen gerutscht ist, ist nicht abgebrochen bei dir oder so?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen weniger geworden als früher. Allerdings dann, als Vettel wieder aufkam, ein bisschen mehr. Andererseits, jetzt war natürlich, Sky hat jetzt sehr viele Rennen gezeigt von früher, denkt man teilweise, war schon irgendwie geiler, aber mit Tanken und mehr PS und lauter, aber andererseits muss man auch sagen, es ist natürlich auch völlig gegen den Zeitgeist. Also du kannst heutzutage nicht mehr irgendwie 3 Autos aufbauen und 5 Motoren mit an die Rennstrecke bringen. Von daher macht das schon alles Sinn, das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
Absolut. Und Attack Mode gibt es, wie gesagt, auf meinsportpodcast.de. 3 Folgen bislang und dann hat Corona die ganze Sendung so ein bisschen ausgebremst und dann gibt es hoffentlich bald wieder auch Formel E und dann gibt es auch Attack Mode, den Podcast auf meinsportpodcast.de. Aber wir sprechen heute über College Football, über das Spiel von Ole Miss gegen Alabama aus dem Jahr 2015. Und da musst du mir dann jetzt auch so ein bisschen aushelfen, weil ich kenne mich mit College Football gar nicht aus. Ich bin großer Football-Fan, aber für College Football konnte ich mich nie erwärmen. Was ist College für Football für dich? Nur der Samstag, der das Wochenende footballtechnisch rund macht, oder ist das für dich vielleicht sogar das Wichtigere, was es ja zum Beispiel in den USA auch für ganz viele Leute ist? Was ist College Football für dich?
Also College Football hat mich am Anfang auch nicht so interessiert. Also ich komme klassisch von der NFL, habe Ende der 90er schon angefangen, NFL zu gucken und dann halt wieder, als die ARD damals anfing, Super Bowl zu zeigen, Conference Championships, da bin ich so richtig wieder eingestiegen, weil das auch die Phase war, wo dann es über Internet möglich war, sich auch über gewisse Seiten, ich hoffe, das ist verjährt, sich die Spiele anzugucken. Ja. Und auch die Spiele, wo man wirklich drauf Lust hatte, ne, und nicht das, was das Fernsehen für einen ausgesucht hat. Naja, und das ging dann ein paar Jahre so und dann dachte ich irgendwann mal, naja, Samstag ist ja auch Football. Guckst du da mal rein, weil man muss sagen, es ist eine hohe Anfangshürde, erstmal so hinter den Modus und alles Mögliche zu kommen. Mhm. Können wir gleich auch drüber sprechen, weil das ist halt so von der Systematik völlig anders als die NFL. Und da muss man ja schon Leuten erklären, warum da nicht jeder gegen jeden spielt, wie das zum Beispiel in der Bundesliga der Fall ist. Yeah. Und ja, genau. Und wenn man sich dann einmal reingefuchst hat, dann ist es halt sehr cool, weil man sehr viele Dinge hat, die halt völlig anders sind als in der NFL. Also es wird viel mehr ausprobiert. Es gibt sehr, sehr viele Formationen, die in der NFL als exotisch oder wild bezeichnet werden, die halt im College Football völlig normal sind. Also mit 2 Quarterbacks spielen, mit 7 Wide Receivern auf einmal auftreten, ohne Running Backs, nur mit Running Backs. Also es gibt im Grunde wenig, was es nicht gegeben hat im Laufe der Zeit. Und ja, vieles hat dann auch den Ursprung im College Football.
Ist das so ein bisschen das Anarchische, was dich dann auch fasziniert am College Football? Oder du hast gesagt, erst natürlich ganz klassisch NFL, aber du hast dich dann reingefuchst in dieses Thema. Wie kam dieses Interesse, beziehungsweise wann hast du gesagt, da muss ich mich ein bisschen reinfuchsen?
Ja, also erstmal auch wegen dem Draft, weil mich interessiert hat, so, wo kommen die Spieler eigentlich her, die da jedes Jahr ausgewählt werden und ich da auch ein bisschen mitreden wollte, wen man jetzt holen könnte und wen nicht. Also auch im letzten Jahr ist das viel, viel mehr geworden, ne? Dadurch, dass es auch einzelne Draft-Seiten gibt und viel mehr Draft-Berichterstattung eigentlich, als es vor 10 Jahren der Fall war. Und dennoch wollte ich dann auch mitreden können, wen kann man so holen, wo kommen die Spieler her. Und dann ist es auch einfach so, wenn man dann einmal reingeschaltet hat und dann irgendwie sieht, 104.000 Zuschauer im Stadion und die gehen von der ersten Sekunde völlig ab, dann ist das schon, hat das eine gewisse Faszination.
Also die NFL ist ja nach wie vor, also gerade auch in Deutschland ist die NFL wirklich sehr, sehr groß geworden und auch das RAN-NFL beziehungsweise das Sat.1 dann auch am Samstag jetzt College-Football zeigt dann ja auch, wie groß die Football-Leidenschaft in Deutschland geworden ist und dass viel, viel mehr Leute sich jetzt dann auch für den College-Football interessieren. Wie würdest du heute deine Leidenschaft für College-Football gegenüber der NFL-Football-Leidenschaft bezeichnen? Ist das ungefähr gleich oder sagst du, da hast du noch Abstufungen?
Es ist beinahe ungefähr gleich mittlerweile. Also ich gucke Samstag manchmal auch noch, oder meistens eigentlich fast mehr Spiele, weil es erstens möglich ist, man kann halt ab 18 Uhr, wenn man will, bis am nächsten Morgen um 9. Also das mache ich eher selten, aber es wäre möglich, dadurch, dass sie halt über das komplette Land verteilt sind, die Spiele und der unterschiedlichen Zeitzonen. Und ja, also da gucke ich eher fast mehr Spiele. Vom Interesse her, ich bin Giants-Fan in der NFL, Ole Miss-Fan im College, also das hält sich die Waage, was Erfolglosigkeit angeht. Von daher gibt es da auch nichts eins, was mehr ist als das andere. Von daher hält sich das in relativen Grenzen.
Ja. Du hast gerade gesagt, du bist Ole Miss-Fan. Wie kommt man zu Ole Miss als College-Football-Fan?
Ja, das ist, da muss ich erstmal erklären, das hat nichts mit meiner politischen Richtung zu tun. Gut. Weil Ole Miss liegt halt in Oxford, oder die Uni ist in Oxford, in Mississippi. Und das ist tiefste Südstaaten und ja, also so ein typischer Staat, wo die Republikaner schon gewonnen haben, bevor da irgendeine Wahl überhaupt stattfindet. Ja. Aber naja, es ist zum einen so, dass ja jahrelang Eli Manning Quarterback bei den Giants war Und der hat im College dort gespielt. Sein Vater ebenso. Da gab es auch dann auch so 2009, 2010, als es im College Football gab, eine Doku bei ESPN über das ganze Thema, wie die Familie so dahin gekommen ist und dass sie im Grunde alle bis auf Peyton Manning da gespielt haben und was das so für eine Tradition ist. Und es kommt dazu, dass das, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber es war damals auf jeden Fall Partner-Uni, als ich Geografie studiert hatte an der Uni Köln, von halt Uni Köln und da auch in Geografie. Von daher kannte ich auch ein paar Leute, die unten waren, da drüben waren und davor vor Ort waren.
Also nicht das erste Spiel, das du gesehen hast beim College Football war von Ole Miss, sondern tatsächlich Eli Manning als einer der berühmtesten Alumni der Ole Miss University. Ich habe mir das nochmal angeguckt, wer die berühmtesten Alumni waren. Eli Manning war es, Archie Manning war es. Ich glaube, der Vater war es von Eli und von Eli Manning, oder?
Genau, von Eli und Peyton Manning.
Ja, genau, von Peyton und Eli Manning. Mahesh Bhupathi, auch ein Tennisspieler, der dort an der Ole Miss Abschluss gemacht hat. John Grisham zum Beispiel, einer, der auch Populärliteratur über Sport, zum Beispiel über Baseball, dann auch geschrieben hat. Also es gab einige berühmte Alumni, aber du bist dazu gekommen wegen Eli Manning, weil der auf das College dort gegangen ist.
Ja, wie gesagt, hauptsächlich. Ne? Also so ein paar Dinge, die dann zusammengekommen sind. Dann guckt man halt mal ein Spiel und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, so, okay, was ist denn jetzt dein Team eigentlich? Und ja, dann hat sich's so entwickelt, weil spielen auch SEC. Also dazu muss man sagen, es gibt 5 große Ligen oder 6 große Conferences innerhalb des College Footballs. Und die SEC ist halt im Südosten beheimatet. Und da sind halt so sehr große Namen, die man vielleicht auch kennt, wenn man nicht College-Fan ist, aber sich für Football interessiert, wie Alabama, wie Auburn, wie LSU. Die spielen halt alle in der gleichen Conference. Oder ja, sogar in der gleichen Division. Und dadurch sind halt sehr, sehr viele gute, große Spiele da, die man leider selten gewinnt.
Sind, aber dazu kommen wir ja nachher. Ja, ja, sind ja wirkliche College-Dickschiffe dann auch, wenn du sogar gerade sagst, LSU und Alabama. Das sind ja Mannschaften oder das sind Universitäten, die man gerade mit dem College-Sport dann auch verbindet und nicht unbedingt, weil sie eine ähnliche Ausstrahlung rein akademisch haben wie Harvard oder Yale.
Genau, ja. Also ja, gerade bei Auburn oder so ist es halt eine reine, also was heißt eine reine, ne? Aber da steht schon der Football sehr, sehr, sehr im Fokus. Und wenn du halt sehr, sehr gut Football spielen kannst und die wollen dich haben, dann wird das andere auch ein bisschen geebnet, sagen wir es mal so.
Das erste Mal, dass ich über die Ole Miss University in irgendeiner Weise was gehört habe, war durch Michael Oher, der auch dort Alumni war und der in dem Film The Blind Side unter anderem mit Sandra Bullock dann dargestellt worden ist, beziehungsweise seine Geschichte dargestellt worden ist. Das war das erste Mal, dass ich von Ole Miss so richtig was gehört habe. Den Namen kannte ich natürlich vorher schon, aber Ole Miss als Football-Standort ist mir wirklich da erst so ein bisschen bewusst geworden oder, um es anders auszudrücken, das erste Mal wirklich aufgetaucht. Michael Oher ist eine schöne Geschichte, ist eine großartige Geschichte und The Blind Side kann man als Film dann wirklich dann auch empfehlen. Du hast es gerade schon angesprochen. 6 Divisionen, 6 Conferences in College Football. Wie ist es aufgeteilt im Conference Football? Weil eine der Sachen, die mich kolossal am College Football nerven, ist, ich weiß zwar, dass es am Ende einen National Champion gibt, aber diese ganzen Bowls, die es im Januar gibt, also diese ganzen Meisterschaften, die es dort gibt, habe ich nie verstanden. Worum geht es da und was wird da gemacht? Das erklär mir bitte mal.
Okay, also pass auf. Es gibt erstmal gibt es mehrere Divisionen. Das heißt, es gibt die wirkliche, ganz oben die erste, die Division One, mit halt den großen Ligen wie die Big Ten, die Pac-12 im Westen zum Beispiel, das komplette Westküste, die ACC deckt die Ostküste ab. Dann hat man die Big Ten, wo zum Beispiel Michigan spielt oder Ohio State, also Nordost bis Midwest rein. Die SEC Südosten und die Big 12 ist so Texas, Oklahoma hoch.
Ja.
Und Sinn der Sache ist eigentlich genau, also auch ein bisschen das Örtliche, ne, weil du kannst ja College-Teams nicht quer durch den Staat die ganze Zeit reisen lassen, weil die sollen ja primär eigentlich auch studieren.
Das ist ja primär, ja.
Genau, eigentlich schon, aber eigentlich sollen die auch noch studieren, deswegen kannst du nicht zwingend erklären, dass man dann irgendwie einen Restcourse-Trip machen muss als Ausgesucht. Deswegen ist das alles so ein bisschen aufgeteilt und innerhalb der Division ist es eigentlich relativ easy. Zum Beispiel jetzt anhand der SEC gibt es 2 Divisions, Ost und West, und beiden sind 7 Teams. Und die spielt man je einmal, also jedes Team spielt man einmal und dann wechselt das halt von Jahr zu Jahr heim-auswärts. Und ja, man hat diese 6 Spiele schon mal gegen seine Gegner in der Division, die hat man immer. Und die 6 anderen Spiele, die man pro Saison hat, die wählt man sich aus. Also man lädt sich quasi Gegner ein.
Mhm.
Ja, das kann man entweder machen, man wählt sich starke Gegner ein, weil man TV-Spiele haben will, oder ist bei einem starken Gegner zu Gast, weil der halt Geld bietet, ganz offen, also wird ganz klar Geld geboten. Genau, und man muss am Ende halt mindestens 6 Siege haben und dann darf man ein Bowl spielen. Die sind am Ende der Saison, das sind dann halt Spiele, die nochmal quasi hinter die Saison gelegt sind, damit man quasi nochmal sein ja, persönliches Highlight der Saison hat.
Ja.
Davon gibt's 6 ganz große und 2 davon sind mittlerweile auch Playoff-Halbfinals. Also es wird mittlerweile die besten 4 Teams spielen Playoff-Halbfinals und Final und das Finale halt aus. Und das ist dann auch nationwide. Also da spielen alle quer über die Divisions verteilt. Und prinzipiell könnte da auch ein Division-2-Team reinkommen.
Ja.
Wird niemals passieren, aber in der Theorie wäre das möglich.
Wann könnte ein Division-2-Team da reinkommen, wenn man zum Beispiel sagt, sie werden von Teams eingeladen, die sie eigentlich als Fallobst bezeichnen, aber da haben sie 6 Siege gewonnen oder 6 Siege geholt, oder?
Ja, genau. Also es gab vor Jahren mal Florida Atlantic, die hatten 11 Siege, 12-0 Siege, allerdings halt nicht die stärksten Gegner, weil sie halt aus einer schlechteren Conference kamen. Klar, wenn du jetzt natürlich von Alabama und LSU eingeladen wirst und du die beide irgendwie mit 14 Punkten vom Platz ziehst, dann könnte ich mir vorstellen, wenn du dann immer noch 12-0 gehst, dass es dann die Möglichkeit gibt, als Vierter reinzukommen. Aber man muss halt auch sagen, dass das ein Komitee am Ende entscheidet, wer halt diese Top 4 Teams sind.
Auch wieder halt jedem. Ja, auch wieder so eine Geschichte, wo ich da sage, da packe ich mir einen Kopf. Das entscheidet ein Komitee, das entscheiden nicht die Siege und Niederlagen.
Naja, es kann halt sein, dadurch, dass du sehr viele Conferences hast, dass es mehrere Teams gibt, die halt 10-2 Siege haben. Ne? Und dann musst du gucken, okay, gegen wen haben die eigentlich gespielt, gegen wen haben die wie hoch gewonnen. Naja, und was beim College Football natürlich Einfluss spielt eine Rolle. Ne? Also du kannst dir sehr, sehr sicher sein, dass wenn Alabama 10-2 Siege hat und Ole Miss 10-2 Siege hat, dann wird höchstwahrscheinlich Alabama den Spot kriegen. Das ist halt dann, was ein bisschen ärgerlich ist, wo man aber andererseits auch wiederum, bevor die Entscheidung kommt, immer herrlich mit anderen College-Fans darüber streiten und diskutieren kann, wer denn jetzt rein soll.
Ja, aber also so ein bisschen, so ein paar Schwächen hat dieses System aber, oder?
Hat's, aber wenn man natürlich über 250 Teams hat, glaube ich, im kompletten College-System, muss man irgendwelche Wege finden. Und naja, das Vierer-Playoff ist ja schon Fortschritt. Früher war es so, dass es keine Halbfinals gab und dann nur der erste und zweite vom Komitee bestimmt wurde und die haben dann direkt das Finale gespielt.
Aber
also von daher, es ist schon fairer geworden.
Aber die 4 Playoff-Teams werden immer noch von diesem Komitee ausgewählt?
Die 4 sind immer noch vom Komitee, ja.
Gab es da in irgendeiner Weise große Skandale in den letzten Jahren mal, dass das wirklich die ganze Welt gesagt hat, hier ist ein Team so richtig über den Tisch gezogen worden?
Ja, wenn ich mich jetzt spontan erinnere, so richtig, es gab mal Ohio State, die nicht reingekommen sind und sich dann tierisch darüber aufgeregt haben. Aber das konnte man jetzt auch irgendwie argumentieren. Und es gab halt das Team aus Florida, was halt 12-0 war und gesagt hat, hey Leute, wir sind 12-0 und ihr ladet irgendwelche 10-2 Teams ein, was soll das?
Ja.
Aber auch da kann man halt argumentieren, dass die halt sehr leichte Gegner hatten.
Also
einen völligen Skandal gab es nicht. Es gab mal da gab es noch halt dieses Zweierfinale, da ist Notre Dame reingekommen und das war damals sehr zweifelhaft. Weil man muss auch noch sagen, dass es auch noch Teams gibt, die sind unabhängig. Notre Dame zum Beispiel, die spielen in keiner Conference und gehen dann quasi, suchen sich gewisse Spiele, also suchen sich komplett ihren Spielplan aus. Das ist dann meistens daran gerichtet, wo die halt spielen, aber die wollen unabhängig bleiben, haben deswegen am Ende der Saison kein Championship-Spiel gegen anderen Division-Sieger und deswegen ist das immer ein bisschen zweifelhaft, weil die jetzt sich durch Gegner auch ein 12-0 ganz gut bauen könnten.
Ja. Und haben dementsprechend dann ja auch noch das Standing, weil Notre Dame ist ja nun wirklich bekannt und könnten dann auch reingewählt werden in diese Championship-Halbfinals.
Genau, das ist, ich weiß nicht, ob das 2014 oder 2013 ist, das passiert, da sind die halt reingekommen und das war damals höchst zweifelhaft. Haben dann aber verloren, ziemlich deutlich.
Tja.
Das ist dann halt auch immer die Frage, ne? Man will natürlich, weil hinter diesem ganzen Komitee natürlich sagen doch die Fernsehanstalten, Freunde, also entweder der oder der, weil entweder haben die mehr Fans und deswegen mehr Quote oder man sagt, nee, wir wollen aber ein interessantes Spiel haben. Da sind natürlich sehr, sehr viele Interessen, die da mit reinspielen.
Ja.
Weil der College-Football halt auch sehr, sehr, sehr mächtig ist. Ne?
Ja, ja, absolut. Darüber wollte ich noch gerade zu sprechen kommen, bevor wir in die erste Pause gehen. Diese ganze Geschichte rund um 100.000 Zuschauer, du hast es eben schon erwähnt, was dieser College-Football für eine unglaubliche Strahlkraft hat. Das ist etwas, was mich zum Beispiel fasziniert. 100.000 Zuschauer im Stadion, diese Marching-Bands, die ja dann auch noch eine große Tradition haben in der Halbzeit, wenn sie ihre Figuren dann aufführen etc. Die Zuschauer, die organisiert sind, das ist ja quasi die nächste Form des Football oder des Fußballfan-Daseins, wie man es im College-Football hat, dass man Sprechchöre etc. hat. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert und was das für eine Strahlkraft hat, dieser Samstag. Da kann man ja immer dann auch noch argumentieren, für sehr viele Menschen ist der College-Samstag wichtiger als der NFL-Sonntag.
Ja, definitiv. Ich meine, es waren sehr viele Amerikaner, waren halt am College. Und du bleibst quasi in den USA, bleibst du immer Teil deines Colleges, ne?
Ja.
Also das ist immer, wenn du da Alumni bist, dann bleibst du immer, ist das dein Team. Aus amerikanischen Serien oder Sitcoms kennt man das sehr, sehr häufig, dass da immer noch die Väter ihr College-Shirt da anhaben, ne? Und das andauernd, wenn man mal wirklich drauf achtet. Ja, und die Bedeutung, also wenn ich dir zum Beispiel auf das Spiel, was wir gleich kommen, wenn ich dir sage, dass das 101.821 Zuschauer gesehen haben, was meinst du alleine in der SEC, auf welchem Rang von Zuschauern das lag an dem Wochenende?
Na, wenn du so das Spiel. Wenn du das so sagst, dann wird es wahrscheinlich auf Platz 4 oder 5 gewesen sein.
Exakt, Platz 4.
Ja, es ist also erstaunlich.
Ja, da sieht man schon. Also das meiste waren dann 104.000. Aber es gibt auch Stadien in Michigan, passen 107.000 rein. Penn State 106.000, Ohio 104.000. Also das sind. Klar, das sind auch von der Dimension her, sind die manchmal gar nicht mal größer als jetzt irgendwie das Camp Nou oder Wembley. Mhm. Aber es gibt halt diese Sitzbänke, ne? Und man steht dann und dann ist natürlich alles sehr, sehr eng und sehr dicht von der Atmosphäre.
Ich habe vor Jahren in den USA, als ich in Boston war, habe ich mal ein älteres Ehepaar kennengelernt. Die sind aus Kalifornien gewesen und sind alles Fahrer ihres Colleges gewesen, ihres College-Football-Teams. Und die waren auf dem Weg, die waren Boston University, glaube ich, waren sie. Das fand ich damals unglaublich faszinierend und die haben gesagt, das machen wir seit 30 Jahren und haben damit eine gute Zeit und das finde ich tatsächlich dann faszinierend.
Ja, also es ist halt in den USA bleibt diese Verbindung dein Leben lang, auch wenn du da nur Angestellter warst oder ist dann halt deine Uni, ne? Das ist viel mehr dein Team als jetzt irgendein Franchise, was ja im Zweifel dann auch irgendwie verkauft werden könnte oder wird ganz aufgelöst oder sonst irgendwie versetzt. Und dein College-Team, das ist halt eine Tradition, das ist 19. Jahrhundert, ne, die meisten Teams, wo sie gegründet wurden. Das heißt, dann hat dann auch nicht der Vater war schon Fan davon oder war in der Uni, sondern der Opa auch noch und vielleicht schon der Uropa. Also da gibt's schon sehr, sehr große Tradition.
Ja, absolut. Und über diese Tradition und über Ole Miss und über Alabama und über eine, ja, geradezu Sensation, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Markus ist heute mein Gast hier bei das Spiel meines Lebens und er möchte über College-Football sprechen und ich möchte auch über College-Football sprechen. Wir haben im ersten Teil schon geklärt, was die Faszination dieses College-Footballs ausmacht. Markus, du bist Ole Miss-Fan. Du hast es mir gerade eben schon erzählt. Du bist wegen Eli Manning drauf gekommen. Wann hast du das erste Spiel von Ole Miss gesehen?
Das erste Spiel dürfte so 2010 gewesen sein. Ja. Also Saison 2010, ja.
Wusstest du von Anfang an, worauf du dich da einlässt? Weil ja, du bist New York Giants-Fan, hast du gesagt, in der NFL, aber die New York Giants sind, während ich jetzt Football-Fan war, waren sie auch schon mal in einem unglaublichen Spiel gegen die New England Patriots Champion geworden, NFL-Champion geworden. Wusstest du von Anfang an, worauf du dich einlässt, dass du sagst, okay, jetzt vergebe ich mein Herz mal so ein bisschen an Ole Miss?
Ja, mehr oder weniger schon. Also mir war schon klar, dass es nicht das absolute Powerhouse ist im College Football. Aber ich meine, die Giants waren damals ja gar nicht mal so unerfolgreich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Obwohl 2007 und dann halt 2008 und 2012 gewonnen. Und ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Penn State, gut, wir hatten da eh gerade einen Missbrauchsskandal, also die sind eh schon mal weggefallen, also auch nicht von den ganz großen jetzt unbedingt Fan werden. Von daher dachte ich mir so, das passt eigentlich auch ganz gut. Ich habe da Präferenzen, mir hat die Doku gefallen, die ich darüber gehört hatte. Und naja, also wir können später noch kommen, es gab dann noch einige Dinge, die dann eher dagegen sprechen. Aber wenn man sich einmal für ein Team entschieden hat, dann bleibt man halt auch dabei.
Und wie waren die Möglichkeiten 2010 College Football zu gucken und vor allen Dingen dann auch Ole Miss Spiele zu gucken?
Ja, die waren da schon relativ gut, muss man sagen. Also ich habe ja gerade gesagt, im NFL habe ich so 2006 angefangen, als es so langsam mit DSL möglich war, über gewisse Seiten ja, sich die Spiele anzugucken. Wahrscheinlich auch immer völlig, also wenn ich heute die Qualität sehen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, was ist das? Ich habe damals überhaupt irgendwas gesehen.
Ja.
Aber ja, es gab dann schon zig Seiten, wo man dann halt wirklich jedes Spiel guckt. Also und, es war easy.
Und du hast dich dann auch sehr schnell dann auch mit den Rostern dann vertraut gemacht, die Ole Miss dann in den Start gebracht hat.
Genau, klar, man hat dann geguckt, wer ist denn jetzt eigentlich, wer ist denn das, der Quarterback ist, wer ist das Running Back ist. Klar, am Anfang guckt man sich erstmal die Spiele so an und dann mehr und mehr kommt man dann halt dazu, auf die Spieler einzugehen.
Und hast du dir damals schon gedacht, wow, Ole Miss, das ist jetzt dann schon eher härteste Südstaaten-Geschichte und ich bin nicht unbedingt einer, der politisch mit dem Grundtenor, mit dem politischen Grundtenor dort übereinstimmt, oder kann man das dann wirklich zur Seite legen? Weil ich bin Patriots-Fan, ich kann es komplett ausblenden, dass Bill Belichick und Robert Kraft dann auch eher zweifelhafte Ansichten teilen, politisch gesehen.
Genau, ja, ich meine, man müsste ja den NFL gucken, von wem kann man dann überhaupt noch Fan sein, wenn man sich mit den Republikanern anhält. Nee, ich trenne das schon. Also erstens ist es auch eine Uni und die sind dann doch eher ein bisschen liberaler, also zumindest was das Studententum angeht, als, ne, also die bei der Führung eher weniger, aber gut, das ist was anderes. Und ja, man muss es trennen. Also ich habe mir damals von dem Kommilitonen, der halt vor Ort war, der hat mir auch Dinge erzählt. Der hatte dann eine Vereinbarung mit seinen Partnereltern dort, wo er zu Gast war, und hat gesagt, super Leute, total nett. Aber die haben sich irgendwann drauf geeinigt, nach kurzer Zeit, wenn es auf Politik kommt, geht er einfach nach draußen oder nach oben, weil die hatten halt noch nie ihren Ort verlassen und dementsprechend hatten die so ihre Ansichten, ne? Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig in Südstaaten, aber ja, ich kann das ganz gut trennen,
um die Frage zurückzukommen. Absolut, Ole Miss gegen Alabama, jetzt müssen wir das mal einordnen, gerade auch wie erfolgreich Ole Miss ist. Ich habe den Wikipedia-Eintrag, habe ich mir angeguckt. Drei nationale Titel haben sie geholt. 1959, 1960, 1962. Sechs Konferenztitel. Der letzte war von 1963. Du hast dir also ein Team ausgesucht, dessen bessere Zeiten dann auch schon etwas länger zurückliegen. Und das nur für Eli Manning, wenn Eli Manning das wüsste.
Ja, das war nicht nur wegen Eli Manning, aber ja, es war nicht so erfolgreich. Es gab dann die Zeiten, wo Archie Manning da war, da hat man mal einen Bowl gewonnen, mal ein bisschen erfolgreicheren. Aber das war es dann auch so ziemlich. Unter Eli Manning war es jetzt auch nicht so dolle. Also immer mal, dass man irgendwie 8 Siege pro Saison hatte, vielleicht mal 9 und dann ein bisschen interessanteren Bowl gespielt hat. Aber ja, so wirklich erfolgreich ist es nicht, vor allen Dingen, wenn man es natürlich mit dem Gegner vergleicht.
Der 600. Sieg der Ole Miss Rebels passierte am 27. September 2008, als sie die Florida Gators mit 31-30 besiegt haben. Auch das ist eine Information, die ich dem Wikipedia-Eintrag entnommen habe. 2015 haben sie dann auch gespielt. Und du hast es vorhin schon erwähnt, die Mannschaften suchen sich dann auch so ein bisschen den Spielplan aus. Ist Ole Miss Alabama zugeordnet worden oder hat sich Ole Miss Alabama ausgesucht?
Nee, also das ist wirklich in der Tat so ein klassisches Spiel, weil beide in der gleichen Division spielen, was es jedes Jahr gibt.
Also.
Es wird halt jedes Jahr gewechselt. Mal spielen sie in Alabama, das andere Jahr bei Ole Miss. Das wird halt jedes Jahr gewechselt. Das macht es ja so verheerend eigentlich, dass unsere Bilanz so hundsmiserabel ist. Weil man kann ja mal sagen, also die Statistik aktuell ist 52 Siege Alabama, 2 Unentschieden und 10 Siege für Ole Miss.
Das ist
und die meisten davon sind aus der Zeit, wo du eben sagtest, Anfang der 60er.
Das ist relativ deutlich für Alabama. Du musst jetzt bitte mal gerade einmal noch einmal drauf eingehen, was für eine Bedeutung Alabama Football hat. Weil das ist eine der Universitäten, wenn ich an College Football denke, denke ich an Alabama Football. Das ist schon so ein bisschen, wenn man es vergleicht, und Vergleiche hinken immer in diesem Fall, ist schon so ein bisschen wie das Bayern München des College Footballs, oder?
Wenn man das so sagen will, ja. Also vor allem in den letzten Jahren. Also das Team, was auch immer dabei war jetzt in Playoffs, bis auf dieses Jahr, das war das erste Mal, dass sie nicht dabei waren, war Alabama. Also die waren jetzt das erste Mal nicht dabei von 7 Ausgaben oder 6 Ausgaben. Und ja, das ist, also wir nennen es aus Spaß immer unter College-Fans den Todesstern. Die kriegen die besten Spieler aus der Highschool, die entwickeln die aber auch unfassbar. Es gab dann jahrelang, da hatten sie wenigstens keinen guten Quarterback, das haben sie mittlerweile auch, also mit Tuatagovailoa jetzt im Draft oder Jalen Hurts, zwei Spieler rausgegangen, die beide auf Quarterback spielen. Das war halt jahrelang wenigstens auch das Einzige, was sie nicht hatten. Und ja, ich kann ja gleich mal ein paar Spieler sagen, die da mitgespielt haben, die jeder NFL-Fan mittlerweile kennt. Und ja, es ist einfach, es ist das Powerhouse. Und was ganz witzig ist, zum Beispiel kennt auch fast jeder Alabama durch Forrest Gump. Weil wo hat Forrest Gump Running Back gespielt? Natürlich bei Alabama.
Natürlich.
Selbst da kam er schon vor.
Ja. Wir sprechen gleich über die Truppen, die dann auch Alabama und Ole Miss dann aufs Feld gebracht haben und die Spieler, die dann zum Beispiel im Draft im 2016 dann weggegangen sind. Aber Alabama war also der Todesstern, wie du es gerade gesagt hast. Was ist Ole Miss dagegen?
Ja, das war mal das sympathische kleine Underdog-Team. Kommen wir später drauf, ob wir immer noch so sympathisch rüberkommen. Aber ja, also der krasse Außenseiter, klar. Also in der Division, du spielst halt mit LSU, mit Auburn und mit Alabama. Das sind drei absolute Powerhouses. Spielst du in einer Division. Und vielleicht schlägst du mal ein, vielleicht schlägst du zwei, aber dass du drei schlägst davon, da müsste schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen.
Also ist das passiert?
Das ist meines Wissens höchstens Anfang der 60er passiert. Also selbst in der Saison, über die wir gleich sprechen, da hat es dann gegen Auburn hat man noch gewonnen, aber dafür hat man dann knapp gegen LSU verloren.
Ja.
Also von daher.
Warst du mal warst du dort mal in Oxford, Mississippi? Warst du mal im Stadion?
Nee, leider nicht, aber steht auf der Agenda.
Steht auf der Agenda.
Ist halt ein bisschen schwieriger, da hinzukommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Spiele sind nach wie vor für dich samstags angesagt. Wenn Ole Miss spielt, dann bist du auch dabei.
Genau, ja. Ja. Das versuche ich in aller Regel, da müsste schon viel zusammenkommen. Das ist nicht gut.
Und damit lass uns doch mal auf das Spiel zu sprechen kommen, beziehungsweise wie es überhaupt zu diesem Spiel gekommen ist. Die Saison 2015, 2016, es war der September 2015, also wir sind noch relativ am Anfang der Saison, oder?
Drittes Saisonspiel, genau.
Drittes Saisonspiel. Wie waren die ersten beiden Saisonspiele für Ole Miss und Alabama denn gelaufen?
Beide gewonnen, also beide haben beides gewonnen. Allerdings hatte Ole Miss dann nur zwei Spiele gegen halt so Teams, die man sich halt eingeladen hatte nach Hause und kam relativ souverän rein. Man hatte mit Chad Kelly einen neuen Quarterback und der sollte halt erstmal ein bisschen Rhythmus finden. Und dann war aber das dritte Spiel, war dann halt gleich in Alabama. Und dann wusste man halt, okay, jetzt muss er zeigen, was er wirklich kann.
Ja, und Alabama hatte auch beide Spiele gewonnen, die ersten beiden. Es gab also bislang noch gar keine Überraschung. Du hast es jetzt gerade eben gesagt, die Bilanz zwischen Ole Miss und Alabama ist verheerend gewesen. Zu dem Zeitpunkt haben sich Ole Miss-Fans, hast du dir in irgendeiner Weise Hoffnung gemacht, dass dieses Spiel gewonnen werden könnte?
Naja, weil wir hatten das Spiel im Vorjahr gewonnen, zu Hause. Und das war quasi auch der erste Sieg, glaube ich, da wieder seit 7 Jahren, wo man gewonnen hatte. Allerdings im eigenen Stadion, muss man sagen. Und von daher hatte ich eine ganz kleine Hoffnung. Es war halt auch damals so, dass Alabama keinen guten Quarterback hatte. Das waren halt noch die Zeiten. Und deswegen hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass es funktionieren könnte.
Ja.
Aber ich sag mal, ich habe mir jetzt das Spiel nochmal angeguckt natürlich. Und wenn ich da sehe, wer da auf der anderen Seite alles so spielt, dann war das ein bisschen trügerisch eigentlich, diese Hoffnung zu haben. Aber naja, manchmal funktioniert es. Ja.
Wer war denn auf der anderen Seite des Spielfelds? Wen kennen wir denn jetzt aus der NFL, der damals bei Alabama gespielt hat?
Ja, da auf jeden Fall natürlich Hurts war aber noch Backup, also hat gerade erst angefangen. Ein Fitzpatrick, der jetzt bei den Steelers ist, Miami schon gespielt hat. Ein Reagan,
Ryan Kelly hat dort mitgespielt, der ist im Jahr 2016 von den Indianapolis Colts gedraftet worden.
Genau. Und Foster, der in der ersten Runde zu Niners gegangen ist, hat da gespielt. Es hat natürlich auch, helf mir, aber fällt der Name nicht ein, Tennessee Titans, Henry, natürlich, Derrick Henry, es hat auch in dem Jahr die Heisman Trophy gewonnen und war da der überragende Spieler. Und es gibt auf allen Positionen irgendwelche Spieler, die jetzt noch in der NFL spielen. Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, wenn man sich mal die Tiefe in diesem Team anguckt.
Reggie Ragland, der sogar noch vor Derrick Henry gedraftet worden ist im 2016er Draft. Derrick Henry ist an 45 damals gedraftet worden von den Tennessee Titans, also in der zweiten Runde, tief in der zweiten Runde. Vorher ist Reggie Ragland von den Buffalo Bills gedraftet worden. Jaron Reed von den Seattle Seahawks, Defensive Tackle, ist gedraftet worden. Also Alabama hat ja wirklich auch einen richtigen Durchsatz an Spielern, die dann in die NFL kommen. Und das ist ja, wie gesagt, das ist der Todesstern, das ist das Powerhouse der Liga.
Genau, und seitdem ist es eigentlich immer so, ne? Also nach und nach lernt man die Spieler erst immer kennen. Aber wenn man sich jedes Jahr anguckt, wie viele Spieler da eigentlich durchgehen, das hat eigentlich nur Ohio State noch in der Art und Weise und Clemson mittlerweile, dass da halt wirklich jedes Jahr ein reinster Superstar Ersatz ist. Und man muss sagen, dass in dem Jahr es halt so war, dass Ole Miss allerdings auch gar nicht mal so wenig schlechte Spieler hatte.
Wen hat Ole Miss dagegen gesetzt? Der bekannteste Name, der mir ins Auge gesprungen ist, ist der auch im gleichen Jahr gedraftet worden, Laquon Treadwell, der als 23. Draftpick zu den Minnesota Vikings gegangen ist. Oder Laramie Tunsil.
Genau, Laramie Tunsil auf jeden Fall, der zu den Dolphins gegangen ist. Und das auch nur aufgrund einer zweifelhaften Aktion, die er halt vom Draft gebracht hat, wo er sich mit einer Gasmaske und einen Joint durchgezogen hat, in der Gasmaske hat fotografieren lassen. Weil vorher hätte er durchaus 1-3 gehen können. Also Gesamtpicks. Von daher war das ein bisschen ärgerlich. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen Evan Engram, hat schon gespielt, der jetzt bei den Giants ist, auch in der ersten Runde gegangen. Ein Mike Hilton, der jetzt bei den Steelers ist, der zwar undrafted war, aber jetzt, wie gesagt, immer noch bei den Steelers spielt im Backfield. Wir hatten Robert und Kim Dichi, erste Runde an 29, der leider dann auch keine so dolle Karriere hatte in der NFL. Der hatte noch seinen Bruder, der ebenfalls sehr stark war. Wir hatten einen Trey Elston, Defensive Back, der heute in der NFL noch rumrennt. Und wir hatten, wie gesagt, Chad Kelly, der eine ziemliche Hoffnung war. Der Neffe von Jim Kelly, der Anfang der 90er viermal hintereinander mit den Bills den Super Bowl verloren hat. Und sein Neffe, der alle Anlagen hatte, aber leider auch ein bisschen schwieriger Typ war. So, was neben dem Platz anging. Ja, aber wie man sieht, also für Ole Miss-Verhältnis war das auch ein absolutes Jahrhundertteam. Und ich rede heute noch mit anderen College-Fans, die auch sagen, ja, also wenn ihr in diesem Jahr nicht in die Playoffs gekommen seid, wann dann? Also so ein Team bei Ole Miss ist halt passiert wirklich wahrscheinlich einmal in 50 Jahren, dass du so eine Anhäufung hast.
Ja, also das
Von daher Team, war die Hoffnung ein bisschen da, dass man vielleicht eine Chance hat.
Das Spiel war nachts, oder? Weil du hast gerade eben auch dann erwähnt, dass du von 18 Uhr bis morgens um 9 Uhr eigentlich Football gucken kannst. Aber dieses Spiel Alabama, das war dann Primetime.
Ja, 2:30 nachts war das.
2:30 nachts. Was hast du vorher gemacht, vor dem Spiel?
Ich habe ein bisschen geschlafen, weil ich wollte eigentlich um 10 Uhr, also ich wohne in Köln und ich wollte eigentlich am Fühlinger See im Norden von Köln um 10 Uhr einen 10-Kilometer Lauf laufen.
Ja.
Nachhinein war das jetzt nicht die beste Idee, mich dafür anzumelden. Aber deswegen hatte ich mich extra vorher schlafen gelegt, 4-5 Stunden. Dachte ich, guck mal, wie das Spiel so läuft. Dachte dann, ja, okay, wenn die uns in der Regel jetzt in der ersten Halbzeit wieder verprügeln, wie das so häufig der Fall ist, dann gehst du dann auch wieder schlafen und dann kannst du morgens entspannt zum Lauf fahren. Entwickelte sich dann ein bisschen anders.
Aber hast du da in irgendeiner Weise eine Tradition, wie du College Football guckst, dann auch die Ole Miss-Spiele? Du wirst sicherlich wahrscheinlich die meisten davon gucken können, da es dann auch am Samstag ist. Hast du da eine Tradition oder guckst du die einfach alleine vor deinem Notebook mit Stream etc.?
Meistens gucke ich die alleine, aber ich habe immer über Jahre halt so eine Community bei Spox, mit dem man sich dann eigentlich immer unterhält. Also unter anderem auch ein Alabama-Fan bei ist, der dann jedes Mal dort eingeloggt ist und dann unterhält man sich darüber. Klar, um 2:30 Uhr nachts findet man nicht unbedingt viele Freunde, die dann auch noch Bock haben, sich ein Spiel von einem Team anzugucken, was jetzt nicht zwingend zur obersten Schublade der Liga gehört.
Ja. Wie viele Spiele guckst du? Guckst du dir dann auch mal Real Life oder muss das unbedingt live sein?
Ja, meistens dann doch live. Also Real Life, seltene Highlights vielleicht mal. Ne? Also Highlights gucke ich mir schon an. Es sind halt sehr, sehr viele Spiele und wenn man sich ein bisschen überblickt, muss man sich mal ein paar Highlights
machen. Also ich meine die Ole Miss-Spiele.
Also nee, ich versuche die alle live zu gucken.
Ja.
Wenn es halt mal gar nicht geht, es kann ja immer irgendwas, ne? Entweder ist man krank oder man ist im Urlaub und hat kein Internet.
Auf einer Feier zum Beispiel an einem Samstag.
Genau. Kriegt sich zwingend durchgesetzt, dass man dann halt das Spiel guckt, da gucke ich mir die Highlights an.
Bist du eigentlich einer, der, wenn er auf einer Feier ist, die eigene Mannschaft parallel spielt, der auf den Livescore guckt und mal schaut mal oder sagst du, wenn du auf einer Feier bist, nee, das will ich morgen gucken, das will ich Real Life gucken?
Nee, also ich gucke immer auf den Spielstand.
Ja?
Also ich, selbst wenn ich mir vornehme, es nicht zu tun, irgendwann mache ich es eh. Und daher habe ich das seit Jahren auch nicht aufgegeben.
Weil ich kriege es gut hin, zum Beispiel in der Baseball-Saison Red Sox-Spiele morgens nebenher laufen zu lassen und mich vorher nicht gespoilert zu haben. Das kriege ich schon hin. Das geht bei mir schon und ich habe auch überhaupt kein Problem, diese Spiele immer real life zu gucken.
Nee, ich muss das live haben. Also, ja. Also, ja. Wie gesagt, ich würde immer dann sofort, spätestens bevor ich schlafen gehen würde, würde ich aufs Handy gucken. Also, wenn ich vielleicht nachts nach Hause komme und das Spiel noch nicht gesehen habe und ich habe es aufgenommen irgendwie, dann könnte es sein, dass ich es mir dann nochmal instant angucke und vorher nicht drauf gucke. Aber ansonsten gucke ich meistens drauf, wie es so läuft.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Schlagzeile von ESPN.com heißt im Nachhinein: Big plays by number 15 Mississippi in road upset of number 2 Alabama. Wir haben es eben schon gesagt, es gibt ein Komitee, was die Mannschaften einschätzt und vor diesem Spiel war Mississippi auf Platz 15 gerankt und Alabama auf 2 gerankt. Sagt das dann auch schon so ein bisschen was darüber aus, wie die Favoritenstellung ausgemacht ist in diesem Spiel?
Ja, also davon mal abgesehen, dass die Favoritenstellung in dem Spiel eigentlich immer so ist, erst recht, wenn Alabama ein Heimspiel hat. Sie hatten halt ihre zwei Spiele gewonnen. Es ist eh klar, dass sie immer unter den ersten vier starten vor der Saison und wir eher weiter hinten. In dem Fall waren wir schon relativ hoch dafür, dass wir eigentlich wirklich Bodensatz bis dahin gespielt hatten. Also zwei Teams, die man sich halt eingeladen hatte aus der Division 2, die hat man halt ziemlich hoch geschlagen und deswegen war man dann 15. Aber ich glaube, nachher war man dann auch 5. Also von daher sieht man dann mal, wie schnell das geht. Ja. Aber war immer noch hinter Alabama. So viel dazu.
Die Alabama Crimson Tide. Sie hatten seit 1988 nicht mehr zu Hause verloren gegen Ole Miss und hatten noch nie zweimal hintereinander verloren gegen Ole Miss. Das Spiel davor haben sie verloren gegen Ole Miss, das hast du gerade eben erwähnt. Und deswegen gab es jetzt quasi so etwas wie das Rückspiel in der Saison darauf. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ich habe mir das Spiel Real Life dann auch nochmal in großen Teilen angeschaut. Es ist ein extrem spektakuläres Spiel gewesen. Oder ist es nur mein Eindruck, weil ich zu selten College Football sehe?
Also später ja. Also zweite Halbzeit auf jeden Fall. Da war es sehr, sehr spektakulär. Vor allem im dritten Viertel. Der Start war eher ein bisschen langsam, fand ich. Also klar, es geht natürlich irre los, weil das allererste Play war gleich ein Fumble von Alabama. Ja. Tief in der eigenen Hälfte. Allerdings haben die Ole Miss Rebels das auch nicht ausgenutzt. Also es gab dann nur ein Field Goal, wenn man auch direkt Druck gekriegt hat von der Defense. Und dann stand es 3-0 und stand sehr, sehr lange relativ niedrig. 3-0, 3-3. Dann halt der erste Touchdown, 10-3. Aber es ist eigentlich relativ langsam losgegangen. Da merkte man auch schon, dass das Spiel sich sehr in die Länge gezogen hat. Weil es bei Nachtspielen immer so ist, Primetime, dass wirklich bei jedem Ballverlust Werbung läuft. Und die läuft auch teilweise dann 5 Minuten. Und es gab halt sehr, sehr viele Wechsel des Ballbesitzes. Und dadurch war das Spiel gleich am Anfang, zog sich enorm in die Länge. Also da war im Grunde eigentlich schon irgendwann klar, dass es mit dem Lauf wird nichts mehr.
Gary Wunderlich hat für das erste Field Goal gesorgt. Gary Wunderlich, so heißen tatsächlich nur Kicker in der NFL beziehungsweise im Football, oder?
Ja, das ist richtig.
Du wirst niemals einen Gary Wunderlich als Running Back oder als Quarterback erleben. Niemals.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wie heißt jetzt der den die Patriots gedraftet haben?
Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Auch einer der eher zweifelhaften politischen Sorte zuzuordnen. Auf jeden Fall, Gary Wunderlich hat für das erste Field Goal gesorgt. Dann gab es den Ausgleich durch Adam Griffith im zweiten Viertel schon, 3-3. Und da waren schon ein paar Minuten gespielt im zweiten Viertel. Und dann ging es los. Der erste Touchdown für die Ole Miss Rebels durch Jordan Wilkins. Kurze Zeit drauf, Chad Kelly mit einem 4-Yard-Run für den zweiten Touchdown. 17-3 nach knapp anderthalb Vierteln in der ersten Halbzeit. Diese beiden Plays von Jordan Wilkins und Chad Kelly hintereinander, das waren spektakuläre Plays. Und 17-3 führten auf einmal die Ole Miss Rebels. War da der Puls dann auf jeden Fall auf Betriebstemperatur?
Ja, da auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, es war ja so, dass das vorm zweiten Touchdown gab es dann auch noch direkt beim Return wieder ein Fumble bei Alabama, wo man natürlich überhaupt erst in die gute Position kam. Und da dachte ich mir spätestens, naja, also sieht ganz gut aus, vielleicht geht was. Aber das ist ein bisschen anders als halt in der NFL. Da würde man sagen, bei 17-3 tief im zweiten Viertel, so ja, sieht doch super für euch aus, seid doch auf einem super Weg, seid jetzt der hohe Favorit. Ist im College Football eher nicht so, weil man halt sehr, sehr oft oder schneller den Ball verliert und es sehr, sehr viele Big Plays gibt, die wir auch in dem Spiel später sehen werden. Das ist einfach, es kann ruckzuck gehen. In dem Fall hat man das ja gesehen. Das waren im Grunde, ich glaube, eine Minute Netto-Spielzeit von 3-3 auf 17-3.
45 Sekunden, um genau, oder 47 Sekunden, um genau zu sein, ja.
Genau, also das geht wie's Brezelbacken teilweise. Also, das, du kannst das, was du gewonnen hast, kannst du auch genauso schnell wieder verlieren. Von daher, ist das schon relativ, mit Vorsicht zu genießen gewesen. Aber, Alabama hat ja auch den Quarterback gewechselt und da dachte ich mir langsam, okay, jetzt, werden nervös vielleicht.
Ja, das
leider hat das auch instant funktioniert.
Man muss es ja so sagen. Jake Coker hat die meiste Zeit gespielt. Vorher war Cooper Bateman auf dem Platz und die Alabama Crimson Tide waren überhaupt nicht zufrieden. Sie haben zwar noch den Anschluss erzielt kurz vor Halbzeit von Richard Mullaney. Das war ein 9-Yard-Pass von Jake Coker. Aber es stand 10-17 aus der Sicht von Alabama Crimson Tide. Und das ist ja nun ein Stadion, was unglaublich voll ist und unglaublich laut dann ja auch ist. Dieses Gefühl muss dann doch eigentlich ganz gut gewesen sein zur Halbzeit, wo du dir gedacht hast, ja, du hast es gerade gesagt, es geht hier vielleicht was.
Ja, genau, also das Gefühl war natürlich super. Spätestens da hatte ich dann auch damit aufgegeben, am Lauf teilzunehmen und habe mir dann doch ein Bier aus dem Kühlschrank geholt, weil da war das endgültig vorbei und ich dachte mir, komm, jetzt ist jetzt auch egal. Außerdem wurde ich dann auch wirklich nervös. Von daher muss man sagen, ja klar, also bei 17-10, 17-3 war natürlich besser, da dachte ich mir schon, naja, toll, 17-10, neuer Quarterback drin. Jetzt könnte es auch wieder eng werden.
Das dritte Viertel dann das Beste, was du von Ole Miss gesehen hast? Weil es gab erst einen Touchdown relativ früh im dritten Viertel von Quincy Adebayo. Ein 66-Yard-Pass von Chad Kelly, was eine überragende Aktion war und wo du gerade eben gesagt hast, es gab nur Big Plays. Damit war dann ja auch das Adrenalin sofort wieder oben.
Ja, aber man muss auch da, sieht man auch eindeutig, wie schnell das passieren kann, weil es steht 17-10. Es war der dritte Versuch, ich glaube, an der eigenen 40-Yard-Linie, also in der eigenen Hälfte. Es kommt direkt Passwash auf Chad Kelly, der das gerade noch so sieht, allerdings nicht den Ball festhält, sondern ihn in einer völlig wilden Bewegung wegwirft. Er hat dann Glück, dass Treadwell gegen zwei Leute einfach hochspringt, der Ball an den Helm geht von einem Alabama-Spieler, von da aus an einen Ole Miss-Spieler und der rennt durch zum Touchdown.
Das war ein absurdes Play, weil genau. Kelly hätte diesen Ball eigentlich niemals anbringen dürfen.
Er hätte niemals den Ball, ja genau, er hätte niemals werfen dürfen, er hätte einfach halten müssen und zu Boden und dann puntet man halt. Weil wenn er den verloren hätte, dann wäre Alabama in unserer Hälfte gewesen und wenn die erstmal so ein Momentum haben und dann das Publikum, dann kannst du dir ausrechnen, dass das in 9 von 10 Fällen Touchdown ist bei denen. Und so hatte man halt, man hatte auch Mordsglück, das kann man nicht anders sagen in der Situation. Also gerade wo ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ja, also da kommen ja mehrere Dinge zusammen, die eigentlich niemals passieren.
Aber spätestens da dachte
ich mir dann halt auch, okay, das heute soll es irgendwie sein eigentlich.
Aber so ein Play siehst du nicht in der NFL, oder? Chad Kelly, in der NFL hätte er den Sack genommen und hätte gesagt, gut, dann müssen wir halt punten.
Oder weggeworfen. Aber wahrscheinlich wäre auch der Passwasch gar nicht so durchgekommen, die sind ja einfach durchgerannt. Also das sind mehrere Dinge, die eigentlich in der NFL klar, es kann mal passieren, dass das zu sowas kommt, möchte ich nicht völlig ausschließen, aber es sollte nicht so kommen. Also da wird auch jeder Coach, der in der NFL als Quarterback sagen, bist du völlig irre, das zu machen, werf den Ball weg oder halt ihn fest. Im College wird das gemacht.
Und das hat Alabama anscheinend beeindruckt, weil danach gab es 2 Field Goals durch Wunderlich für Ole Miss und es stand 30-10. 20 Punkte, 18 Minuten vor Schluss, ist das schon so ein Ding, wo man sagt, müsste eigentlich klappen. Es sind fast 3 Touchdowns.
Ja, so langsam schon. Allerdings hat man ja dann auch, man hatte zweimal die Chance, einen Touchdown zu machen, macht nur das Field Goal. Und dann denkt man sich schon wieder, okay, jetzt 20, das sind 3 Touchdowns. Ist prinzipiell nicht uneinholbar. Und 18 Minuten ist gerade im College Football, wobei, muss man vielleicht auch noch erwähnen, beim First Down die Zeit angehalten wird, ist das nochmal eine längere Zeit als in der NFL.
Ja, Jake Coker hat mit einem Touchdown für Alabama wieder verkürzt auf 30-17. Das war kurz vor Ende des dritten Viertels. Und kurz nach Beginn des vierten Viertels gab es den nächsten Touchdown der Alabama Crimson Tide. Und Zuschauer, die vielleicht schon vorher auf dem Weg nach draußen waren, haben den Weg ganz, ganz schnell wieder zurückgesucht, weil auf einmal stand es nämlich nur noch 30-24. Und da wurde auch die Nervosität in Köln so ein bisschen größer.
Auf jeden Fall. Es waren ja dann noch 12 Minuten zu spielen und es stand auch immer 30-24. Und das ist genau das, was ich meinte, ne? Also es ging einfach ruckzuck und man dachte immer, es ist halt Alabama. Und es ist halt ein Team, das kann halt, wenn Derrick Henry einmal eine Lücke findet, dann rennt der für 70 Yards durch und braucht dafür keine halbe Minute. Das ist einfach was, was man weiß. Und man weiß auch, dass die Mords Passwash machen können. So war es ja dann auch, dass im Grunde Chad Kelly im Grunde aufgehalten wurde, aber dann zum Touchdown geworfen hat. Auch durch 3 Tackles, glaube ich, sich irgendwie reißt, nach vorne läuft und dann den Ball noch wegwirft. Und das dann erst zurückgenommen wurde, weil er angeblich über der Linie war und man darf keinen Vorwärtspass werfen. War es dann aber wohl doch nicht. Wobei es ist halt bis heute zweifelhaft, ob er wirklich nicht drüber war. Wahrscheinlich war es leicht nicht.
Du meinst,
aber da sieht man, wie das auseinanderhängt, weil sonst wäre das auch wieder ein Ballverlust gewesen. Und dann hätte Alabama noch vor 10 Minuten vor Schluss in Führung gehen können.
Du meinst den Touchdown von Cody Core? 45 genau. Sekunden nach dem Touchdown für Alabama, als dann ja quasi so ein bisschen da ja auch der Deckel drauf gemacht worden ist.
Ja, immer noch nicht.
Ja, ich weiß, aber trotzdem, Cody Core mit einem 73-Yard-Pass von Chad Kelly läuft in die Endzone. Es ist dann eine Two-Point-Conversion, die dann fehlgeschlagen ist. 36-24. Dann der nächste Touchdown, 3/4 Minuten später, Laquon Treadwell. Wieder ein 24-Yard-Pass von Chad Kelly zum 43-24. Und das 10 Minuten vor Schluss. Und das muss doch jetzt wirklich dann reichen. Und was passiert? Alabama macht 2 Touchdowns hintereinander zum 43-30 und zum 43-37 in dieser unfassbar wilden zweiten Halbzeit. Und immer ist noch nicht Alabama tot. Der tote Stern, ja, zuckt nach wie vor. Das ist da der Wahnsinn, was da passiert ist.
Ja, absolut. Also, es war auch, ich habe mal mit dem gesagt, dass ich einen Alabama Bekannten habe bei Spox, der dann auch dauernd geschrieben hat, und der hatte mir, glaube ich, schon 3-4 Mal gratuliert. Also, der war eh nicht der größte Fan von dem Quarterback, den die damals hatten, vom Coker. Und, hat dann immer gesagt, ja, jetzt seid aber durch. Markus, jetzt seid ihr durch. Jetzt hör auf, dich hier noch auf Spannung zu machen. Ihr seid längst durch.
Ja.
Und es ging immer weiter. Und es war dann wirklich so 4:33 vor Schluss. Da lagen die mit einem Touchdown hinten und hatten dann auch noch den Ball.
Ja.
Und dann dachte dann so, ja toll, jetzt haben die noch über 3 Minuten Zeit, einen Touchdown zu machen. Und wenn man halt Alabama kennt, weiß, dann machen die den auch. Also da muss schon viel passieren, dass die den nicht tun. Und wow. Ja, dann hatten wir das Glück, dass die halt den Quarterback hatten, den sie damals hatten. Und ich bin ganz froh, dass Tonga Tuavailoa damals noch nicht gespielt hat. Weil Coker dann den Ball 2:36, nachdem er eigentlich vorher noch ein gutes First Down hatte, hat er dann die Interception geworfen. Und dann dachte man, jetzt ist allerdings wirklich Ende. War es aber immer noch nicht.
Was ist dann noch passiert in den letzten Minuten?
Ja, Coker hatte die Interception, dann hatten wir 4 Versuche und dann neigt man halt dazu, im College-Football in so einer Situation, wir waren es auf jeden Fall, ein bisschen zu feige zu sein und dann einfach viel zu passiv zu spielen. Dann wird nur Laufspiel gespielt, um die Zeit ein bisschen nach unten zu bringen. Hat man auch relativ geschafft, nur es war völlig klar, okay, wenn wir das machen und 4 and out gehen, haben die immer noch die Möglichkeit. Und der Irrsinn hörte auch nicht auf, weil man dann auf die Idee kam, obwohl man ungefähr an der 30 des Gegners war und wunderlich eigentlich einen ganz guten Tag hatte als Field-Goal-Schütze, dass man sich nicht für das Field-Goal entschieden hat, sondern auf die Idee kam, den 4. Versuch auszuspielen aus irgendwelchen Gründen. Und natürlich ging das auch schief. Und somit hatte Alabama wieder 31 Sekunden, um das Spiel noch zu entscheiden.
Es ist der Wahnsinn, weil es setzt ja nicht nur beim Fan so ein bisschen was aus, weil so ein Field Goal aus 30 Yards, du hast es gerade gesagt, Wunderlich hatte einen sehr guten Tag, hat alles getroffen bis dahin. Man nimmt doch eigentlich die sichere Option und versucht nicht den 4. Versuch auszuspielen. Das gibt's doch nicht.
Ja, es wäre dann über 40 gewesen, ne, dadurch, dass die Endzone dazukommt, aber trotzdem, also selbst wenn nicht, es wäre ja kein Unterschied gewesen zu dem Play, was dann gemacht wurde, einfach zu in diese Wand da reinzulaufen, es wurde ja nicht mal groß irgendwas probiert und ja, also wir dachten damals auch, dass wir einen relativ guten Trainer haben, aber es gab in dem Spiel schon Plays, wo man sich wirklich gefragt hat, was zum Henker hast du dir denn jetzt dabei gedacht, weil spätestens da hat es bei mir auch ausgesetzt. Weil klar, man war sich relativ sicher, weil es war halt verdammt weit. Es waren halt nur noch 30 Sekunden. Aber wenn wir das noch verloren hätten, dann ja, also dann wären hier Gegenstände geflogen auf jeden Fall.
Hugh Freeze war damals der Coach der Ole Miss Rebels. Ist er nicht gut?
Naja, in dem Spiel war er nicht so gut. Also das muss man eindeutig sagen. Also er hat sich sehr, sehr vercoacht in dem Spiel. Und im College-Football merkt man das halt auch noch ein bisschen mehr als in der NFL, finde ich. Weil da halt wirklich teilweise Plays gecallt werden, wo du dir denkst, sei doch einmal sicher oder einmal auf die sichere Seite, während man in der NFL eher denkt, so jetzt mach doch mal die Two-Point-Conversion.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen andersrum. Ne? In der NFL wird mehr so auf Sicherheit und im College-Football ist es mehr so Risiko. Ich kann da ein Spiel aus der gleichen Saison gegen Arkansas, da haben wir mit 7 Punkten geführt. Arkansas hatte mit dem letzten Drive, haben die Touchdown gemacht, lagen dann halt quasi einen hinten und dachten sich, nee, wir können die Saison eh nichts mehr gewinnen. Verlängerung wollen wir jetzt nicht, wir spielen jetzt eine Two-Point-Conversion. Das dann unglücklicherweise auch noch gut ging. Aber wenn du das in der NFL machst, dann kannst du dir gleich deine Papiere holen, wenn das schief geht.
Hugh Freeze, habe ich gelernt, ist dann gegangen worden bei Ole Miss, weil er mit einem Uni-Telefon, mit einem Uni-Handy Escort-Services angerufen hat. Und das, wie stand es bei Wikipedia? In a concerning pattern.
Ja, das wohl mehrfach. Also das und kam dann wohl erst später raus. Dann hat er wohl irgendwie erst beteuert, er würde es nie wieder machen und wurde dann nochmal erwischt. Und ja, es gab da sehr, sehr viele Sachen zu dem Zeitraum bei Ole Miss. Ich habe ja mit der Gasmaske, die sich Tanzel aufgesetzt hat, was dann kurz vorm Draft rauskam. Es gab Robert Nkemdichie, der aus dem 4. Stock eines Hochhauses gefallen ist, weil er auch mit Substanzen zugedröhnt war. Mhm. Es gab die Sache mit Hugh Freeze, es gab Strafen, dass wir Spieler Geld geliehen hätten, was man im College nicht darf. Also was dann eigentlich auch irgendwie lächerlich wirkt, dass dann halt ein Trainer hat einem Spieler $50 geliehen. Denkt man sich, ja gut, was soll's. Darf man aber nicht im College Football, weil das reine Amateure sind und deswegen wurde das knallhart bestraft. Wegen all dieser Dinge ist man dann halt 3 Jahre auch gesperrt worden von Bowl Games und guten Rekrutierungen.
Ole Miss
aber ja, man muss sagen, wenn man im Grunde ein bisschen sich genauer Blindside anguckt, dann ist das schon, was da gemacht wird, teilweise ein bisschen dubios. Ja. Es gibt ja zum Beispiel diese persönliche Sekretärin, die dann irgendwie an der Uni anfangen darf, damit jemand auf den Ohren Blick hat. Das ist halt eigentlich auch alles gegen die Regeln.
Ja, man sollte nicht immer zu genau hinschauen, was da so passiert. Es ist tatsächlich so, dass ich auch mir in den letzten Jahren Gedanken gemacht habe, kann ich noch NFL-Fan sein, weil gerade wie mit der Gesundheit der Spieler dann auch gespielt wird, ist ja dann auch nicht immer leicht.
Nee, aber dann darf man auch kein Fußball mehr gucken. Also ja. Erst recht nicht, weil in der NFL gibt es ja wenigstens ein Concussion-Protocol. Bei uns wird das in der Sportschau immer noch verkauft wie pures Heldentum, wenn da einer nach einer Gehirnerschütterung weiterspielt oder auch in anderen Fußballsendungen. Also von daher dürfte man, was die Gesundheit angeht, eigentlich auch nicht sagen, dann macht man halt keine NFL, weil man muss der NFL zumindest lassen oder allgemein im Football, dass sie was tun. Also die Helme werden stetig besser, es wird auf Tackles gegen den Kopf, werden höhere Strafen gebracht. Klar, es ist halt ein unglaublich gefährliches Spiel. Es ist ein Kollisionsspiel und wenn sie nicht gegen Kopf tackeln dürfen, tackeln sie gegen das Knie. Das ist dann im Zweifel vielleicht auch nicht besser, aber das ist halt so das Risiko des Spiels einfach. Wenn zwei Typen mit 30 km/h aufeinander zurennen und sich treffen, dann ist das halt bei den Schränken eine ziemliche Urgewalt.
Es war damals eine Sensation, dass Ole Miss gegen Alabama gewonnen hat. Alabama hat's nichts Schlechtes gebracht, weil sie haben die National Championship im gleichen Jahr gegen Clemson gewonnen mit 45-40, nachdem sie vorher Michigan State im Cotton Bowl auseinandergenommen haben, kann man sagen, 38-0. Aber auch für Ole Miss ist das am Ende gut ausgegangen. Sie haben den Sugar Bowl mit 48-20 gegen Oklahoma State gewonnen. Kann man am Ende sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Saison war für Ole Miss?
Ja und nein. Also ich habe auch nochmal genau auf meine Unterlagen geguckt. Wir haben sogar wirklich damals wirklich gegen LSU, Auburn und Alabama alle gewonnen.
Ja.
Die Niederlagen waren halt gegen Florida State. Das war halt so ein sogenanntes Einladungsspiel. Das ist noch okay. Wenn du das verlierst, kommst du immer noch in die Playoffs. Dann haben wir Division 2 Team. Dann wurde es schon eng. Und dann haben wir halt noch gegen Arkansas verloren und das war's dann. Aber im Prinzip sind zumindest Memphis und Arkansas 2 Teams, die man mit dem Team schlagen muss. Vor allen Dingen, wenn man die anderen 3 Großen schlägt. Ja, und dann wäre man halt in die Playoffs gekommen. Ja, und das ist halt jetzt, ist es ewig weit weg, auch durch die ganzen Bestrafungen, die wir bekommen haben. Und ja, gut, im Endeffekt, klar, Sugar Bowl gewonnen ist ein riesiger, riesiger Sieg für Ole Miss. Aber es war halt so viel mehr drin. Und ich werde wahrscheinlich das nicht mehr so schnell erleben, dass man in die Playoffs kommen kann. Und in dem Jahr war es halt im Grunde fällig. Spätestens halt, nachdem man Auburn nochmal geschlagen hat. Aber das ist halt, Ole Miss hat auch irgendwie das Talent, sich gerne selber ins Knie zu schießen. Zu allen Zeiten war das so. Und ja, im Nachhinein wurde es dann halt noch extremer durch die ganzen Vorkommnisse, die dann halt danach passiert sind. Und was ich noch sagen muss, es war ja nicht nur so, dass Alabama in dem Jahr den Titel gewonnen hat, sie haben kein einziges Spiel mehr verloren. Also die Niederlage gegen uns war die einzige. Siehst du? Also zumindest da wie meine Giants 2008 oder Saison 2007, Super Bowl 2008, einzige Niederlage, nur da haben wir es halt selber gewonnen, das war halt noch ein bisschen schön.
Ja, wie gesagt, für beide ist es gut ausgegangen am Ende. Aber für Ole Miss war es damals ein ganz, ganz großer Sieg, weil es war zum ersten Mal seit 1988, dass Ole Miss in Alabama gewonnen hat und zum zweiten Mal hintereinander, nachdem sie im Jahr zuvor das Heimspiel schon gewonnen hatte. Das war das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes Markus. Markus, vielen Dank, das hat mir großen Spaß gemacht, hier über College Football an sich und dieses Spiel dann zu sprechen.
Ja, danke, gerne, wenn ich helfen konnte.
Vielen Dank dafür. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann schreibt mir, schreibt meinsportpodcast.de. Wir sprechen über alles. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal über College Football gesprochen. Wir können natürlich gerne über Tennis, über Fußball, über Volleyball, über Handball etc. sprechen, was euch so einfällt. Das war die neue Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten können wir nur sagen, jeden Montag gibt es eine neue Episode von Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.